Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Vergebt mir bitte, dass ich letztes Mal so lange gepredigt habe. Ich will mich heute etwas kürzer halten. Wie bitte? Zu lange. Wir sind in Jesaja, Kapitel 24, Vers 21. Ich bete noch kurz. Vater, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn gesandt hast. Danke dir dafür, dass du ihn hingegeben hast für uns alle, damit wir ja, Rettung und Heil empfangen, die wir durch unsere Sünde getrennt waren von dir. Danke, dass du uns gerettet hast aus Gottlosigkeit, aus Sünde, aus Verlorenheit. Danke, dass du uns zu dir gezogen hast und uns zu deinen Kindern gemacht hast durch deinen Geist. Und danke, dass du dein Wort gesandt hast. Du hast es zu den Propheten gesandt. Ja, und es ist dein Sohn selbst, Jesus, das Wort Gottes. Das Wort ist Fleisch geworden, wohnte unter uns. Und du, Jesus, hast dich hingegeben, hast uns das Wort gebracht, nicht nur im Wort, sondern auch durch dein Leben, Sterben, Auferstehen und durch deinen Geist. Und wir bitten dich, dass du jetzt hier uns hilfst, dein Wort zu hören, wenn wir es lesen, dass wir hören und verstehen, was du uns zu sagen hast, dass unsere Herzen auf dich ausrichtest, dass du unsere Herzen reinigst, Herr, dass du, ja, wir preisen dich, wir danken dir für dein Wort, was die Wahrheit ist. Amen. Und an jenem Tag wird es geschehen. Da wird der Herr das Heer der Höhe heimsuchen in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde. Sie werden eingesperrt, wie man Gefangene in die Grube einsperrt. Ja, sie werden in den Kerker eingeschlossen und nach vielen Tagen heimgesucht werden. Da wird der Mond schamrot werden und die Sonne sich schämen. Denn der Herr der Heerscharen herrscht als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. An jenem Tag, worum geht es? Es geht um den Tag des Herrn, wie es an anderer Stelle heißt. Es geht um diese Zeit, diesen Zeitpunkt in der Geschichte, wo Gott eingreift, wo Gott die Dinge wendet, wo er als König regiert auf der Erde, wo, wie wir hier lesen, Vers 21, das Heer der Höhe heimgesucht wird. Heimsuchen heißt in diesem Zusammenhang, wo Gericht geübt wird. Wo diejenigen, die Macht haben, die aber ihre Macht missbraucht haben, abgesetzt werden. Wo ihnen die Macht entzogen wird. Der Tag kommt. Der Tag kommt, wo die Mächtigen, die ihre Macht missbrauchen, abgesetzt werden. Und das ist der Tag des Herrn, auf den wir warten. Es ist noch nicht so. Wir sind da noch nicht. Aber der Tag kommt. An jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr das Heer der Höhe heimsuchen in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde. Gott unterscheidet hier zwischen zwei Machtsphären. Er spricht von der Macht, von dem Heer der Höhe und er spricht von den Königen der Erde. Unter den Königen der Erde können wir uns was vorstellen. Das sind Präsidenten, Diktatoren, Könige, Kanzler, was auch immer für Namen sie tragen, wie auch immer sie zur Macht gelangt sind, auf demokratischem Wege oder durch einen Putsch oder durch eine Erbenmonarchie. Das ist Gott ziemlich egal. Gott schaut nicht darauf, wie ein Herrscher zur Macht gekommen ist, sondern wie er seine Macht ausübt. Darauf schaut Gott. Und natürlich auch, wie er zur Macht gekommen ist, ob er sich diese Macht auf eigenmächtige Weise an sich gerissen hat. Auch das spielt natürlich eine Rolle. Die Könige der Erde. Das ist das, was wir lesen in Offenbarung 19. Und hier stimmen Altes Testament, Neues Testament überein. Die Offenbarung 19 ist das Wort, was Jesus und die Vision, die Jesus Johannes gezeigt hat. Unser Herr Jesus Christus von dem wir lesen in Offenbarung 19, Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet, sagt Johannes, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Treu und wahrhaftig, das ist sein Name, das ist sein Wesen, das ist sein Charakter. Er ist treu, er ist wahrhaftig. Und das ist so wunderbar, oder? Dass Jesus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Dass er der Fels ist, auf dem unser Leben gebaut ist. Dass seine Wahrheit nicht heute so und morgen so ist. Nicht eine Frage der Interpretation, sondern dass es feststeht. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Für unsere Sünden. Unsere Sünden sind ausgetilgt. Sein Wort steht. Seine Hingabe am Kreuz steht. Er ist treu und wahrhaftig. Er steht zu dem, was er sagt. Wenn du an mich glaubst, dann wirst du ewiges Leben haben. Das steht. Ich gehe jetzt in den Himmel, aber ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen. Ich werde eine Stätte im Himmel vorbereiten. Treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Ja, Jesus, den wir hier sehen, der auf weißem Pferd hinabkommt auf die Erde, errichtet. Als Jesus gekommen ist vor 2000 Jahren, sagt er, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Das ist der erste Schritt, den Gott gegangen ist, auf eine rebellische, widerspenstige Menschheit. Auf die Menschen, die er geschaffen hat, die in Rebellion gegenüber ihm ihren eigenen Weg gehen. Was ist der erste Schritt? Ich gebe meinen Sohn für die Sünden dieser Welt. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So ist Gott. Voller Gnade und Barmherzigkeit. Für dich und für mich hat er ihn gegeben, sodass wir Rettung und Heil und ewiges Leben erfahren, dass wir in Gemeinschaft, in Liebesgemeinschaft, und das gilt für alle Menschen, er hat es für die ganze Welt, hat er seinen Sohn gegeben, für alle Menschen. Genau. Und die ganze Welt ist verloren. Aber es kommt der Tag, wo er wiederkommt, und dann kommt er nicht, um zu retten, sondern um zu richten. Da ist der Punkt erreicht, wo Gott sagt, das Maß der Sünde ist voll. Es gab schon einmal diesen Punkt in der Menschheitsgeschichte, wo Gott gesagt hat, das Maß der Sünde ist voll. Und was geschah? Eine Flut kam über die ganze Erde. Und die ganze Erde wurde überflutet von Wasser. Und wenn du nicht zu denen gehörtest, die in die Arche gegangen sind, bevor die Flut kam, Noah und seine Familie gingen in die Arche, bevor die Flut kam. Wenn du nicht zu denen gehörst, die in die Arche gegangen sind, dann ist die Flut über dich gekommen, über dein Leben. Warum? Weil wir uns nicht getrennt haben, weil wir nicht umgekehrt sind von unserer Sünde. Die Sünde, die darin besteht, dass wir sagen, ja, ist ja schön und gut, Gott, dass du mich geschaffen hast, ist ja schön und gut, dass du alles geschaffen hast, ist ja schön und gut, dass du uns reich gesegnet hast, danke auch, ne, und tschüss. Sondern, dass wir umkehren in die Liebesgemeinschaft mit Gott. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht wert, dass ich dein Kind heiße. Komm her, mein geliebtes Kind. Du bist gereinigt durch das Blut Christi, das mein Sohn für dich vergossen hat. Du bist mein geliebtes Kind. Komm in mein Herz. Gottes Arme sind immer offen. Bis zu diesem Tag, wo die Sünde gerichtet wird. Und in dem Moment, wo die Sünde gerichtet wird, werden auch alle die gerichtet, die mit ihrem Herzen immer noch an der Sünde hängen. Es geht nicht darum, wisst ihr, das wissen wir doch alle. Es geht nicht darum, ein perfektes Leben zu leben. Das kann keiner von uns. Wir sind doch alle schwach und fallen hin. Wir sind alle, werden alle immer wieder versucht, werden kommen in Prüfungen hinein und versagen. Aber da ist Vergebung, da ist Gnade. Wenn du dich wieder ihm zuwendest, du empfängst Vergebung, du empfängst Gnade, du bist angenommen, du bist geliebt. Seine liebenden Arme sind offen so lange, bis du wieder umkehrst. Aber wenn ein Mensch seine Sünde in seinem Herzen bewahrt, wenn er sein Herz hängt an die Sünde, sagt Gott, okay, das ist der Punkt, wo ich die Sünde richte. Und wenn du mit deinem Herzen an der Sünde hängst, dann wirst du in dasselbe Gericht kommen. Wisst ihr, Jesus ist für uns zur Sünde geworden. An Jesus wurde am Kreuz von Golgatha die Sünde gerichtet. Das Gericht, was kommen wird, ist schon geschehen in Jesus am Kreuz. Für alle, die glauben. Keiner braucht in dieses Gericht zu kommen von uns hier. Keiner. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Und wenn du es schon getan hast, wenn du dein Vertrauen in ihn gesetzt hast, bleibe darin und du wirst gerettet werden. Aber er kommt zum Gericht, weil Jesus liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und er ist ein gerechter Richter. Er ist erfüllt mit der Liebe zur Gerechtigkeit. Er ist erfüllt mit der Liebe zur Heiligkeit Gottes. Und gleichzeitig brennt sein Herz für uns Sünder. Ich kann das nicht verstehen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kriege das nicht beides auf eine Kette. Und so geht's allen von uns. Der eine neigt vielleicht eher dazu, in seiner Liebe zur Heiligkeit und Gerechtigkeit Abstriche bei der Gnade zu machen. Der andere neigt vielleicht dazu, in seiner großen Liebe und Gnade zu all den Verlorenen Abstriche bei der Heiligkeit und Gerechtigkeit zu machen. Aber Jesus verbindet beides in Vollkommenheit. Voller Gnade und Barmherzigkeit ist in diese Welt gekommen, hat ein Leben in dieser Finsternis geführt, ein sündloses Leben, die ganze Zeit gequält, gepeinigt von einer Welt, die in Sünde gefangen ist. Und für all das Gute wurde ihm Böses erwiesen, bis hin zu seinem Tod am Kreuz. Und er hat geliebt bis zum Ende. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er ist so extrem in der Gnade, wie keiner von uns ist. Aber in seinem Gericht ist er auch glasklar. Ja, all das, was sich gegen Gottes Liebe, gegen Gottes Heiligkeit, gegen Gottes Reinheit stellt, es muss ein Ende haben. Und darin ist er auch so radikal wie keiner von uns. Und Lob und Dank sei ihm dafür, denn er ist gut. Durch und durch ist er gut. Es gibt keinen anderen wie er. Er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Nicht so wie die Könige der Welt. Wir springen hier, oder wir lesen einfach drüber weg hier. Er heißt treu und wahrhaftig und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Das verweist auf seine Hingabe, sein Blut, was er vergossen hat für uns. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Er ist das Wort Gottes an uns. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Das ist die Gemeinde, die mit ihm aus dem Himmel herabkommt an diesem Tag. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlägt. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab und er tritt die Kälter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und dann in Vers 19, und ich sah das Tier und die Könige der Erde. Das Tier, das ist der Antichrist. Derjenige, der sich an die Stelle von Christus setzen wird, bevor das alles geschieht. An die Stelle Gottes auf Erden. Und ihre Truppen versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß, um mit seinen Truppen Krieg zu führen. Die Könige der Erde versammeln sich gegen Gott und seinen Gesalbten. So steht es im Psalm 2. Und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging, der auf dem Pferd saß. Mit dem Schwert, was aus seinem Mund kam. Und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Das Gericht Gottes über eine Menschheit, die in ihrem Hass gegenüber Gott, in ihrer Rebellion gegenüber Gott so verhärtet sind, durch alle Gerichte, die Gott vorher über sie gesandt hat, mit denen er sie gerüttelt und geschüttelt hat und zur Umkehr gerufen hat. Auch noch einmal das Evangelium über die ganze Erde gebracht hat. Und doch keine Herzensumkehr. Und das Gericht kommt. Das Gericht kommt über sie. Aber es sind die Könige der Erde, die sich verbünden. Wir sagen immer, ja, ist doch schön, wenn die Herrschenden sich verbünden, wenn sie zusammenkommen. Ja, ein Bündnis kann was Gutes sein. Aber es kommt darauf an, wie dieses Bündnis ausgerichtet ist. Und bei Gott geht es darum, ist dieses Bündnis ein Bündnis, was auf mich ausgerichtet ist, was sich meiner Herrschaft unterordnet, oder ist es ein Bündnis, was wie der Turm von Babel ist. Wir wollen es schaffen. Wir wollen groß werden. Wir machen das. Gott brauchen wir nicht. Wisst ihr, das ist einfach eine totale Blindheit. Eine Blindheit dafür, wer und was Gott ist. Er ist die Quelle unseres Lebens. Er ist die Quelle der Liebe. Er ist die Quelle allem Guten. Und wenn wir uns gegen Gott stellen, dann stellen wir uns gegen all das, gegen das Gute, gegen die Liebe, gegen die Wahrheit. Und das richtet Jesus, wenn er kommt, die Könige der Erde. Aber wir sehen auch etwas anderes. In Kapitel 20 steht, und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand hatte und ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführte, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für eine kurze Zeit losgelassen werden. Was passiert an diesem Tag? Nicht nur die Könige der Erde in ihrer Rebellion gegen Gott werden gerichtet, die Mächtigen, die ihre Macht missbraucht haben, denn die Macht, die Gott den Mächtigen gegeben hat, das kannst du nachlesen zum Beispiel in Römer 13, wozu ist die gegeben? Das Gute zu belohnen, das Böse zu bestrafen. Und danach wird Gott die Mächtigen richten. Und alle, die sich aufgemacht haben, aufbegehrt haben, gegen Gottes Reich, gegen Gottes Herrschaft, gegen seinen Gesalbten, diesen Gesalbten, der sich hingegeben hat für uns am Kreuz von Golgatha, den König mit der Dornenkrone. Sie werden gerichtet. Aber hier geht es auch um die Macht in der Höhe. Der Teufel wird bezeichnet als der Fürst dieser Welt. Und in Epheser finden wir eine ganz interessante Beschreibung. Epheser 2. Epheser 2, Vers 1. Paulus spricht zu uns, zu der Gemeinde. Gottes Geist spricht zu uns. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Du und ich, wir waren tot. Wir waren des Todes in unseren Vergehungen und Sünden. Wir waren getrennt vom Leben. Obwohl wir noch Leben haben, obwohl Gott gnädig ist mit jedem Menschen, der noch in der Sünde gefangen ist, unter der Macht der Sünde steht. Gott ist gnädig und gibt Leben und gibt Zeit zur Umkehr. Er ist barmherzig. Er schenkt sogar gute Zeiten und Freude und erweist sich gnädig allen Menschen heute. In dieser Gnadenzeit. Aber nichtsdestotrotz, der Zustand, der geistliche Zustand dieser Person ist tot. Da ist kein Leben, kein geistliches Leben. Die Verbindung zwischen Gott und diesem Menschen ist nicht vorhanden. Die Leitung ist tot. Na, wenn wir eine Telefonleitung haben, dieses durchgeschnitten, da ist die Leitung tot. Euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, hat er auferweckt. Das ist eine Auferstehung, eine Auferweckung, die geschehen ist. Dass die Leitung wieder offen ist, dass wir von Gottes, dass wir Gottes Liebe empfangen. Das ist, weil Gott diese Leitung wieder hergestellt hat. Weil er uns auferweckt hat von den Toten. Aber ihr wart tot in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Gemäß des Zeitalters dieser Welt. Das ist interessant. Wir wandeln in den Sünden und Vergehungen des Zeitlaufs. Oder ich sag mal, ich drücke es mal anders aus. Gemäß des Zeitgeistes. Okay? Wisst ihr, manchmal schauen Menschen in dieser Zeit zurück in Zeiten, die früher waren, und sagen, oh, die haben ja schlimme Sachen gemacht. Wie haben die denn gedacht? Was haben die für böse Dinge getrieben? Wir sind ja heute viel besser, weil wir das ja alles nicht mehr so schlimm machen wie die damals. Wir sind völlig blind für die Sünden und Vergehungen dieser Zeit, weil wir mittendrin stecken. Ihr wart tot in euren Vergehungen. Und das ein Toter kann nicht sehen und hören und wahrnehmen. Der checkt es nicht. Er sieht es nicht. Ihr wart tot in den Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft. So wird er hier bezeichnet, der Teufel. Er ist der Fürst der Höhe. Er ist derjenige, der in den geistlichen Mächten der Anführer ist, die gegen Gott stehen. Gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das ist teuflisch. Wisst ihr, und wenn wir an teuflisch denken, dann denken wir immer an so richtig finster, schlimm, böses, was so richtig, ne? Mord und Totschlag und sowas, ne? Aber wisst ihr, die Finsternis, die zeigt sich darin in der Rebellion gegen Gott. Gegen den guten Gott, gegen den Schöpfer, gegen den, der uns geliebt hat, der sich selbst hingegeben hat für uns. In der Ablehnung seiner Liebe. In der Ablehnung auch, ihn zurückzulieben. Weil es ein Ausdruck eines harten, selbstgerechten, selbstherrlichen Herzens ist. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. die Herrschaft der Finsternis, die Herrschaft des Satans ist nicht so, als dass Gott nicht größer ist und mit seiner Liebe ein hartes Herz, ja ein totes, geistlich totes Herz nicht neu beleben kann. Dafür hat er seinen Sohn gesandt, um uns mit seiner Liebe lebendig zu machen. Deswegen sitzt du hier, deswegen bin ich hier, weil Gott mit seiner Liebe mein Herz erreicht hat und mich zur Umkehr gebracht hat. Aus Gnade seid ihr rettet, sagt er. Und dann sagt er auch in Vers 8, aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmt. Gott hat das gewirkt. Was für eine Gnade, was für ein Segen. Danke, Jesus, dass deine Liebe durchgedrungen ist bis zu mir, dass ich Leben habe, dass ich dich kennen darf, dass ich dich lieben darf, dass mein ganzes Denken, was so tot war, so falsch war, so verdreht war, bestimmt vom Fürsten dieser Welt, vom Fürsten der Höhe, von der Finsternis, dass er mich errettet hat von dieser Finsternis. Danke, Jesus. Das, was Jesaja sagt, ist an diesem Tag und was Offenbarung bestätigt, ist, dieser Satan, er wird gebunden. Er wird ins Verlies gesteckt. Er kommt. Er wird abgesetzt aus seiner Macht. Endgültig. Nee, nicht endgültig. Eben nicht endgültig. 1000 Jahre. Für eine Zeit. Und das sagt Jesaja ja auch. Sie werden eingesperrt. Mit dem Teufel auch alle Dämonen, die mit ihm zusammenwirken in dieser Welt, sie werden eingeschlossen. Wisst ihr, was tut der Satan, was tut der Teufel? Er ist der Ankläger, der die ganze Zeit uns verklagt. Und diese Stimme wird endlich zur Ruhe kommen. 1000 Jahre, keine Anklage mehr. Keine Anklage mehr. Aber auch Verführung. Er ist derjenige, der zur Sünde verführt, der zieht, der unsere Begierden kitzelt. Kein Verführer mehr. Genau. Er wird die ganze Zeit eingesperrt sein. Dann wird aber der Tage kommen, nach vielen Tagen. Johannes sagt uns, nach 1000 Jahren wird er noch einmal losgelassen werden. Jetzt schaut Jesaja aber auch auf das, was geschieht in diesen 1000 Jahren. In Vers 23 von Kapitel 24, da wird der Mond schamrot werden und die Sonne sich schämen, denn der Herr der Heerscharen herrscht als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem und vor seinen Ältesten in Herrlichkeit. Da wird der Mond schamrot werden und die Sonne sich schämen. Das kann man unterschiedlich deuten, ob es darum geht, dass hier Zeichen, wie es ja auch an anderer Stelle heißt, Zeichen an den Himmelskörpern sein werden, aber es ist auch vielleicht bezogen auf diese Verehrung, die die Menschen auch damals, teilweise auch heute noch, den Himmelskörpern bringen. Als Götter werden sie verehrt. Der Herr der Heerscharen herrscht als König auf dem Berg. Das Reich Gottes ist da. Das Königreich Gottes, von dem Jesus erzählt hat. Er hat gesagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe. Kehrt um. Wendet euch zu dem König. Nehmt ihn als den König an. Jetzt schon, heute. Lasst euch von ihm regieren. Denn er wird in Gerechtigkeit regieren, diese 1000 Jahre und dann auch weiter in Ewigkeit. Wir gehen jetzt in Kapitel 25 weiter. Und da kommt plötzlich ein Loblied, wird angestimmt. Ist nicht ganz klar, ob das hier sozusagen eingebettet ist in die Vision oder ob es einfach Jesajas Reaktion auf diese Vision ist, auf diese Zukunft. Diese herrliche, wunderbare Zukunft. Das Böse hat keinen Raum mehr auf dieser Erde. Jesus regiert in Gerechtigkeit. Was ist die Reaktion? Egal, ob es sich bezieht auf die Menschen dann zu der Zeit oder ob es Jesajas Reaktion ist, es ist beides das Gleiche. Herr, du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Wir haben vorhin gesungen, ich bin dein und du bist mein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich, dass meine Seele, mein Herz erkennt und anerkennt, was die Wahrheit ist. Ich bin ein Geschöpf, geschaffen von Gott. Ich bin sein. Er hat mich geschaffen. Mein Leben gehört ihm, nicht mir. Ja, und das ist gut. Danke, Gott. Denn du bist so gut. Du bist mein Gott, du bist mein Schöpfer, du bist mein Erlöser, du bist mein Versorger, du bist mein Retter, du bist mein König, du bist mein Herr. All das ist so wunderbar und so gut. Halleluja. Herr, du bist mein Gott. Der Gott, der hier genannt wird, Jahwe, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der sich offenbart hat, den Propheten, von dem wir in dieser Schrift inspiriert vom Heiligen Geist lesen, der sich offenbart hat, dann in noch großartiger Weise in Jesus, seinem Sohn. Du bist mein Gott. Ich will dich erheben. Preisen will ich deinen Namen. Denn du hast Wunder gewirkt. Ratschlüsse von fern her, Treue und Wahrheit, so wie Jesus heißt, treu und wahrhaftig. Du hast Wunder gewirkt. Was ist das Wunder? Das Wunder der Auferstehung. Du hast aus mir, einem Toten, hast du einen Lebenden gemacht. Du hast aus mir, der ich ein Feind Gottes war, einen Freund Gottes gemacht. Du hast aus mir, der ich verloren war, du hast mich wieder nach Hause geführt, dass ich im Haus sein darf. Du hast aus mir, der ich ja in Rebellion gegen dich war, du hast mich in deine Liebesbeziehung hineingeführt. Du hast Wunder gewirkt. Und nicht nur ich persönlich, nein, eine ganze Gemeinde, ein ganzes Volk hast du dir errettet. Und du hast es beschlossen, noch vor Anbeginn der Schöpfung, noch vor alles geschaffen wurde, hat Gott diesen Plan gehabt, ein Volk sich zu erretten und ein Volk zu lieben. Dafür hat er alles geschaffen. Er hat es nicht geschaffen, um es zu zerstören, sondern um Leben hineinzubringen und seine Liebe. Du hast Wunder gewirkt, Ratschlüsse von fern her, Treue und Wahrheit. Du bist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Du bist verlässlich. Auf dich können wir vertrauen. In unserem Leben, in unserem Sterben, in der Weltgeschichte. Du bist treu, du wirst es tun. Denn du hast aus einer Stadt einen Steinhaufen gemacht, die uneinnehmbare Stadt zu einem Trümmerhaufen, den Palast der Fremden, dass sie keine Stadt mehr ist. Sie wird in Ewigkeit nicht mehr aufgebaut werden. Wir haben von Tyrus gelesen, von Babylon, von diesem Weltsystem, was Gott niederwirft. werfen wird. Wir lesen in Daniel 2 von einer großen Statue, wo die Königreiche der Welt sozusagen dargestellt werden. Und dann löst sich ein kleiner Stein und bringt diese herrliche Statue, ein Symbol der menschlichen Macht und Stärke, bringt das alles zum Einsturz. Bringt das alles zum Einsturz. Aber ich bin froh, dass Gott meine uneinnehmbare Stadt, dass er sie zerstört hat, diese Festung niedergerissen hat, die in mir war, ihm gegenüber. Ich bin so froh und dankbar, dass er das getan hat. So wie Jericho, wisst ihr, Jericho war eine feste Stadt, eine Festung. Sie sind 6-mal rumgekreist, die Juden, ne? Die Israeliten sind 6-mal am 7. Tag, 7-mal drumgelaufen, das Ganze ist zusammengestürzt. Und für Rahab hat das Heil bedeutet. Das Rettung bedeutet. Für die, die entgegenstanden, bedeutete es Gericht. Das wird uns ganz klar gesagt, dass Israel über die Kanaaniter kam, war das Gericht Gottes über ihre Sünde. Darum wird ein starkes Volk dich ehren. Städte gewalttätiger Nationen werden dich fürchten. All diese eigene Macht und Stärke der Menschen, sie wird niederfallen vor dem Herrn der Herren, vor dem König der Könige. Den sie erniedrigt haben, den sie aufgehängt haben zum Spott und Hohn, dem sie die Dornenkrone aufgesetzt haben, sie werden niederfallen müssen vor ihm. Sie werden erkennen müssen, das ist der wahre König. So stark und mächtig sie auch sind, sie müssen sich beugen vor diesem Gott, der so schwach geworden ist und in seiner Schwäche stärker ist als alle Macht der Welt. Denn du bist dem Geringen eine Bergfestung gewesen, eine Bergfestung dem Armen in seiner Bedrängnis, eine Zuflucht vor dem Wolkenbruch, ein Schatten vor der Hitze. Jesus ist hier. Er ist eine Bergfeste für jeden, der hier ist, der arm ist, der gering ist, der bedrängt ist. Für jeden, der Hilfe sucht, für jeden, der nicht mehr weiter weiß, ist Jesus hier und sagt, komm, berge dich bei mir. Ich will dir Schutz geben. Ich will dich retten vor der Bedrängnis dieser Zeit, dieser Welt. Du bist dem Geringen eine Bergfestung gewesen, eine Bergfestung dem Armen in seiner Bedrängnis, eine Zuflucht vor dem Wolkenbruch, ein Schatten vor der Hitze. Denn das Schnauben der Gewalttätigen ist wie ein Unwetter im Winter, wie Hitze in einer dürren Gegend. Du demütigst das Lärmen der Feinde. Wie die Hitze durch den Schatten einer Wolke, so wird der Gesang der Gewalttätigen gedämpft. Ja, wir preisen Gott, dass dieser Tag kommt. Und der Herr der Heerscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von markigen, fetten Speisen, geläuterten alten Weinen. Dann wird er auf diesem Berg die Hülle verschlingen, die das Gesicht aller Völker verhüllt und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Den Tod verschlingt er auf ewig und der Herr wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinwegtun, denn der Herr hat geredet. An jenem Tag wird man sagen, siehe da, unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns rettet. Da ist der Herr, auf den wir hofften. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung, denn die Hand des Herrn wird auf diesem Berg ruhen. Der Tag kommt, wo wir das alle miteinander, mit dem Volk Israel zusammen rufen werden, jubelnd, wo wir ihn preisen werden, wo wir ihn sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Und damit wollen wir schließen in Johannes, 1. Johannes 3. Vers 1. Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Wir haben nicht nur den Namen, sondern wir sind es. Wenn du den Heiligen Geist empfangen hast in dir, der Geist Gottes, den du empfängst, wenn du Jesus Christus als deinen Retter und Herrn annimmst, wenn du diesen Heiligen Geist in dir hast, der ruft zusammen mit deinem lebendig gemachten Geist, aber Vater, du hast dieses Zeugnis in dir, ich bin ein Kind Gottes, er ist mein und ich bin sein. Herr, du bist mein Gott, ich preise dich. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Menschen begreifen das nicht. Menschen, die Gott nicht kennen, sehen das nicht, erkennen das nicht, begreifen das nicht. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Der Tag wird kommen, da wird die Decke hinweggenommen, da wird der Schleier weggenommen sein. Paulus sagt, wir sehen jetzt nur so wie in einem er sagt Spiegel. Im Spiegel sieht man eigentlich sehr gut, ne? Aber der Spiegel war damals eher so ein etwas undeutliches Bild. So ein Metall oder wie auch immer. Aber wir werden ihn sehen. Es ist nicht nur ein Bild, es ist er selbst, leibhaftig. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und in diesem Bild werden wir selbst verwandelt in sein eigenes Bild. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, hast du diese Hoffnung? Hast du diese Hoffnung im Herzen, der Tag kommt, ich werde Jesus sehen? Weil er hat es zugesagt. Er hat es gesagt. Ich werde kommen und ich werde euch zu mir nehmen, dass ihr seid, wo ich bin. Hast du diese Hoffnung? Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Das Reinigen ist ganz einfach. Sagen, Herr, reinige mein Herz durch dein Blut. Herr, du weißt, ich brauche dich, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Gnade. Wenn dir was ganz Konkretes vor Augen ist, bekenne es ihm. Er sagt, du bist gereinigt. Durch das Blut Christi. Streck dich aus danach, dass er dich mehr und mehr formt durch seinen Heiligen Geist, dass du ihm ähnlicher wirst. Und er tut es so gerne für jeden, der ihn bittet. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir diese Hoffnung haben, diese ewige, herrliche Hoffnung. Die Hoffnung auf das Königreich Gottes, was kommen wird. Die Hoffnung darauf, dass die Herrschaft des Satans gebrochen wird, vollständig. Wir danken dir, dass du sie in unserem Leben schon gebrochen hast. Wir danken dir, dass du in unser Leben schon die neue Kraft, das Reich Gottes hast anbrechen lassen. Und wir wünschen uns es für viele andere noch. Aber wir preisen dich, dass der Tag kommt, wo das sichtbar wird, wo das deutlich wird, wo es klar wird, wo jedes Knie sich beugen wird vor dir, dem wunderbaren, herrlichen König. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen reinigst, ja. Da, wo irgendetwas in uns ist, was sich gegen dich stellt, gegen deine Wahrheit, gegen deine Liebe, gegen deine Gnade, gegen deine Gerechtigkeit, reinige du uns davon. Herr, wir wollen dich so lieben. Wir wollen dich so lieben, wie es dir gebührt, Herr. So lieben, wie du uns geliebt hast, Herr. Ganz. Und wir bitten dich, dass du alles hinausreißt aus unserem Herzen, was sich dem entgegenstellt. Dass du uns reinigst. Herr, du bist vertrauenswürdig, du bist treu und wahrhaftig. Du bist gut. Niemand ist wie du, Herr. Du bist mein Gott. Preise dich, Herr. Amen.